Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Schattenseiten der Migration, Zahlen, Fakten, Lösungen. Eine Buchvorstellung mit Frank Urbaniok, aufgezeichnet am 3. Juni 2026 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Sebastian Krockenberger.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus heute Abend zu unserer Buchvorstellung mit Frank Urbaniok. Titel seines Buches ist, um das es heute Abend geht, Schattenseiten der Migration, Zahlen, Fakten, Lösungen. Unkontrollierte Einwanderung setzt unser Land unter Druck. Damit verbunden ist ein Anstieg der Gewaltkriminalität. Immer wieder ist von Vorfällen zu hören, bei denen ein Migrant, Flüchtling oder Asylbewerber Menschen mit einem Messer angreift. Um diesem Zusammenhang auf den Grund zu gehen, haben wir heute einen Fachmann aus dem Bereich Kriminalpsychologie zu Gast. Professor Frank Urbaniok hat sich mit den drastischen Kriminalitätsquoten bestimmter Herkunftsländer ausführlich beschäftigt. Ihm geht es um Zahlen und Fakten, die viel zu oft in der öffentlichen Diskussion verschleiert werden. Faktenbasiert will er die Schattenseiten der Migration darstellen. Doch er bleibt nicht bei der Bestandsaufnahme stehen, sondern er entwickelt auf der Basis seiner langjährigen wissenschaftlichen und psychiatrischen Arbeit Lösungen. Urbaniok fordert eine umfassende Migrationswende. Die Forcierung von Integration geht laut ihm Hand in Hand mit der Bekämpfung der dringenden Migrationsprobleme. Professor Urbaniok hat sich in seiner Arbeit mit Tausenden von Gewalt- und Sexualstraftätern intensiv auseinandergesetzt. 25 Jahre lang war er Chefarzt des Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes im Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich. Er ist einer der renommiertesten forensischen Psychiater im deutschsprachigen Raum. Geboren wurde Professor Dr. Med. Frank Urbaniok 1962 in Köln. Er studierte Medizin in Düsseldorf und Münster. Er verantwortete zahlreiche Therapie- und Forschungsprojekte und lehrt an den Universitäten Zürich und Konstanz. Herr Professor Urbaniok, Sie haben das Wort.
Vielen Dank für die freundliche Einführung. Kann ich das auch rausnehmen?
Sie können es auch
rausnehmen. Dann mache ich so. Gut. Also, vielen Dank für die freundliche Einführung und die Einladung. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich über das Thema spreche, ein paar allgemeine Sätze zu mir selber zu sagen. Ich bin ein, so fange ich häufig an, ich bin ein wirklich ganz überzeugter, parteiloser Mensch. Und das hat damit zu tun, dass es keine Partei gibt, mit der ich mich ausreichend so identifizieren kann, dass ich sagen könnte, ich kaufe das ganze Programm. Und mir geht es mit den, ich sage jetzt mal, demokratischen Parteien so, dass ich in allen Parteien, und ich sage betonen bewusst in allen Parteien, Punkte finde, mit denen ich übereinstimme und Punkte, die ich ablehne. Das ist auch mein Approach zu dem ganzen Thema. Ich bin in zwei Funktionen mit dem Thema beschäftigt. Das eine ist, dass ich jetzt seit, ich sage immer gefühlt seit 100 Jahren sind, aber noch nicht 100 Jahre, sind 33 Jahre mittlerweile, mit Kriminalität und Straftaten zu tun habe. Ich habe es für das Buch noch mal so ein bisschen rekapituliert und das sind roundabout 5000 Fälle, die ich gesehen habe, in irgendeiner Form. Dass ich ein Gutachten gemacht habe, dass ich was supervidiert habe, Herr Krockenberger hat es gesagt, ich habe diesen Dienst geleitet, 22 Jahre, das ist die größte forensische Institution in der Schweiz. Und wir waren oder sind zuständig für eine ganze Region und das ist dann auch so, dass ich nicht eine Selektion sehe, sondern ich sehe aus einer Region alle, also potenziell alle. So. Und von daher sind mir die Phänomene natürlich sehr geläufig. Und der zweite Punkt ist, ich bin ein immer schon politisch, gesellschaftspolitisch aktiver Mensch gewesen. In der Schweiz bin ich eine öffentliche Person, auch wegen politischen medialen Engagement. Und ich bin jetzt seit 8 Jahren selbstständig und ich sage das deswegen, weil ich neben diesem forensisch-psychiatrischen Teil, da mache ich immer noch Gutachten, sehe Straftäter, supervidiere Kollegen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also ich sehe sehr viel, ich sehe nach wie vor sehr viel Fälle, ich sehe sehr viel gut, ich sehe sehr viel, was nicht gut läuft. Das ist ein anderes Thema, wenn ich was zur Gutachtenqualität sagen würde und so weiter. Aber das sind mehr Bereiche aus meinem Fachgebiet. Und dann bin ich in 30%, ich nenne das immer so, tätig wie Troubleshooting, nenne ich das. Und das ist in Politik, das ist in der Wirtschaft. Das hat dann gar nichts mehr mit Forensik zu tun. Aber es sind immer schwierige Probleme. Und der Vorteil für mich ist, weil ich jetzt seit 8 Jahren so frei flottierend bin, ich sage immer, es gibt nur noch mich und meinen Laptop und ein relativ großes Netzwerk, wo ich Teams zusammenstelle und dann in bestimmten Projekten und Arbeiten dann arbeite, würde ich sagen, ich schaue viel hinter die Kulissen, weil die Sachen, die mir präsentiert werden, immer ernst sind. Das kann auch eine Unternehmenskrise sein, das kann irgendeine Strategie in der Politik sein. Und ich sehe viel, was nicht gut ist. Jetzt kann man sagen, ja, die kommen ja auch immer nur, wenn was nicht gut ist. Aber ich glaube, dass ich trotzdem relativ breit in einem Spektrum Dinge sehe. Und wenn ich da ein paar Punkte nennen darf, und die haben dann auch gleich wieder mit der Migrationspolitik zu tun. Wir sind in den westlichen Demokratien schwache Gesellschaften geworden. Wir sind weniger resilient. Wir sind häufig in einem Prozess von Selbstbespiegelung und Befindlichkeiten und Eigenlogiken. Und wir sind dadurch auch, man kann sagen, es ist fast so ein Wohlstandsphänomen, was Gesellschaften haben. Wir sind entscheidungs- und handlungsschwach geworden. Da gibt es dann auch viele operative Dinge, die man benennen kann. Da ist zum Beispiel das bürokratische Wachstum ist eins, ein unlimitiertes Regelwachstum. Ich bin ein vehementer Vertreter des Rechtsstaates, aber man kann alles übertreiben. Und wir haben in der menschlichen Natur so etwas, wo wir Dinge, die wir gut finden, überdrehen bis ins Absurde hinein. Und Regeln sind gut, aber die kommen an einen Kipppunkt, wo dann die Nebenwirkungen die eigentlich beabsichtigten Wirkungen übersteigen. Und da sind wir zum Beispiel in der Regeldichte längst drüber hinweg. Wir sind auch, wenn ich einen anderen Punkt sagen darf, ich sage immer, wir haben gesellschaftlich, wir haben die Kollateralen aufgebaut. Was meine ich mit den Kollateralen? Es gibt in einer Gesellschaft, es gibt die Menschen, die Produkte erstellen, die Dienstleistungen anbieten, die sozusagen direkt irgendein Produkt schaffen in irgendeiner Form. Und dann gibt es die, die das verwalten und administrieren. So. Und wir haben insgesamt in der Gesellschaft eine vollkommene Schieflage. Ich sage immer von denen, die kontrollieren, die Papiere produzieren, die Standards machen, die Regeln machen und denen, die die wirkliche Arbeit machen. Und man kann sagen, diese Kollateralen, die wir in einer Absurdität aufgebaut haben, das ist eine Fehlallokation von auch wirtschaftlichem Potenzial, auch von Arbeitskräften im Übrigen. Und die, die da tätig sind, das kennen Sie aus den Studien, die vermehren sich. Das ist in der, liegt in der Natur der Sache. Und die erklären den anderen die Welt. Und das ist falsch. Das ist falsch. Und das sind so allgemeine Trends, ich könnte es weiter fortsetzen, die ich in der Gesellschaft wahrnehme und die einem Sorge machen muss, weil sie am Schluss darin münden, dass wir, ich sage es nochmal, entscheidungs- und handlungsschwache Gesellschaften geworden sind und wenig Resilienz haben. So. Das Migrationsthema ist ein Thema da drin, ist ein sehr wichtiges, ist nicht das einzige. Ich könnte Ihnen auch noch 2, 3 Vorträge zu anderen Themen halten, aber heute geht es um Migration, aber es ist ein sehr wichtiges. Und da bin ich gleich bei einem wieder Grundsatzthema. Das Grundsatzthema ist, es ist in der menschlichen Natur angelegt durch die Evolution am Schluss. Das ist ja immer das große Missverständnis, dass wir immer glauben, das Gehirn ist gemacht, damit wir die Wirklichkeit richtig erkennen. Das ist natürlich nicht so. Die Evolution ist humorlos, die probiert einfach aus und die hat ein Wesen geschaffen mit einem großen Kopf und einem dicken Gehirn. Und ob das evolutionär am Schluss ein Vorteil sein wird, das beantwortet die Evolution nicht in 70.000 Jahren und schon gar nicht in 2.000 Jahren, sondern in Zeiträumen von Hunderttausenden bis Millionen Jahre. Ich sage immer gern, der Homo erectus hat 2 Millionen Jahre gelebt, da haben wir noch nicht mal den Startbereich jetzt verlassen. Und ob am Schluss ein Wesen überhaupt evolutionär überlebensfähig ist, was neben dem Potenzial so ein hohes destruktives Potenzial hat, das wird die Evolution in ein paar hunderttausend Jahren beantworten. Weil das so konstruiert ist, weil das Gehirn dazu da ist, Überlebensfähigkeit zu steigern, geht es nicht um die Erkennung von Wahrheit, geht es nicht um Menschenrechte, geht es nicht um Wissenschaft, Es geht nur, die Währung ist nur, gibt es einen Vorteil der Überlebensfähigkeit. Ich kürze das an der Stelle ab, deswegen haben wir, ich nenne das immer, ganz viele evolutionäre Stoßdämpfer eingebaut, die eigentlich das unlimitierte Denken ergebnisoffen begrenzen. Wir mögen nicht Heterogenität. Wir haben es gern rund. Wir haben es gern entweder oder, schwarz oder weiß, links oder rechts, Freund oder Feind. Das hat evolutionäre Gründe, weil die Evolution will ein selbstsicheres Wesen, die will keinen Wissenschaftler und die will auch keinen Politiker und keinen Menschenrechtler, die will ein Wesen, das glaubt, es weiß alles und hat alles unter Kontrolle, damit es schnell handeln und weglaufen kann im Zweifelsfall und nicht zu lange überlegt und gefressen wird. Das ist kurz gesagt der Grund, warum wir, manche Menschen mehr, manche weniger, eine Tendenz haben, dass wir, ich habe gesagt Heterogenität, ich könnte jetzt auch anders sagen, Differenzierung nicht mögen. Wir mögen Differenzierung nicht. Wir wollen es eindeutig haben. Und wenn Sie die politischen Diskussionen sehen, dann sind sie ideologisch schwer überlagert. Man ist links oder rechts. Man ist, wie gesagt, es ist entweder oder, es ist immer oder nie. Und da fahren wir uns in polarisierten Ideologien fest. Da tun Social Media tun ihren Teil daran, da tut die politische Kultur ihren Teil daran. Da muss man halt, um Gruppen zu hinter sich zu scharen, ist Differenzierung nicht so ein gutes Instrument, sondern da muss man mit fliegenden Fahnen irgendwas proklamieren und Menschen müssen dem hinterherlaufen, es muss einfach sein und so weiter. Das machen alle Parteien am Schluss. Das sehen wir auch in der Migrationspolitik. Mein Plädoyer ist ja immer, jetzt könnte ich sagen, so etwas romantisch, so wie das die Aufklärung proklamiert hat oder wie auch gemäß dem, kann man sagen, Falsifikationsprinzip von Popper. Differenzierung ist das Zauberwort. Und Migration ist so, wie fast alles, mit dem wir zu tun haben, ist nicht entweder oder, ist nicht gut oder schlecht, ist sowohl als auch. Wie gesagt, das mögen wir nicht und in der politischen Diskussion schon mal gar nicht. Und das führt dazu, dass Migration hat Potenziale, hat große Potenziale. Wir sehen in der Weltgeschichte, wir sehen in Ländern, wir sehen also auch fantastische, gelungene Migrationsgeschichten in Kulturen und wir sehen misslungene Migrationsgeschichten. Und wir müssen eigentlich die Offenheit haben, immer zu sagen, was ist gut, was ist schlecht. Und da sind wir schon in einem ganz engen Korridor gefangen. Und in Deutschland, kann ich sagen, nochmal, ist der Korridor noch mal ein bisschen enger, als er in anderen Ländern sowieso schon ist. Also, Migrationsprobleme. Ich habe vor, ich glaube, 2-3 Wochen habe ich auf der Skeptcon gesessen mit Ahmad Mansur, den Sie wahrscheinlich hier alle kennen, weil er aus Berlin kommt. Und das ist so ein Schlaglicht. Wenn Sie erleben, wenn Ahmad Mansur auftritt, dann ist der Name erstmal nicht bekannt. Der wird 15 Minuten erst vorher bekannt gegeben. Dann sind erstmal 2 Polizeibeamte kontrollieren den Eingang, damit niemand mit Taschen reingeht. Dann ist hinten der Wagen und das sind am Schluss, ich glaube, 4 oder 5 Menschen, die den 24 Stunden rund um die Uhr schützen. Und dann soll mir noch mal jemand sagen, es hätte sich nichts geändert in unserem Land. Wenn man das einfach sich noch mal so vergegenwärtigt, so ganz live vergegenwärtigt. Wir müssen ihn, und er hat, ich glaube, wir haben eine Übereinstimmung in den Positionen, wahrscheinlich weit über 90% in den Positionen, der ist an Leib und Leben gefährdet. Und dann fragen wir uns, hat sich was geändert in unserem Land? Ja, es hat sich was geändert. Es hat sich was geändert. Das ist dieses Buch Schattenseiten der Migration. Geht es mir um das Buch? Nein, das Buch ist für mich ein Vehikel, ist ein Instrument. Und ich weiß, ich kann nur so einen ganz kleinen Anstoß geben. Das Instrument, bei dem geht es mir darum, ich möchte das in die politische Diskussion bringen. Meine Ziele haben Sie schon gehört, ich möchte Differenzierung. Ich möchte vor allem Lösungen. Weil uns das Migrationsthema schwerst schädigt, weil das Sprengsatz für unsere Gesellschaften ist, weil wir das überall, wer die Augen aufmacht, in ganz Europa anschauen können, was passiert. Und es ist fast, was ich sage, ist fast so ein bisschen wie des Kaisers neue Kleider. Das sieht doch jeder, der die Augen aufmacht. Das sieht doch wirklich jeder. Und Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen mir schreiben, die aus der Position kommen und sagen, super, dass Sie das schreiben, ich kann es nicht sagen. Und das ist doch falsch, wie es nur falscher sein kann. Polizisten, die mir schreiben, die mir aus ihrem Alltag berichten und die sagen, wir dürfen es nicht sagen. Wo sind wir denn? Ich kann nur einen kleinen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, ich überschätze mich nicht, ich kann einen Impuls geben, ich kann ein paar Gedanken reingeben. das müsste eine breite Bewegung geben. Und die muss, glaube ich, von der Bevölkerung ausgehen, dass wir sagen, wir brauchen eine umfassende Migrationswende. Und dann sage ich an der Stelle immer auch gleich, und das mache ich auch gebetsmühlenartig, die Linie verläuft überhaupt nicht zwischen Ausländern und Inländern. Die Linie verläuft zwischen Inländern und den vielen integrierten Ausländern und den nicht integrationsfähigen, nicht integrationswilligen. Da ist die Linie. Ist keine Inländer-Ausländer-Linie. Und wenn wir die nicht ziehen, wir tun ja gerade den gut integrierten Ausländern gar keinen Gefallen, weil die von dem Problem doppelt betroffen sind. Ich werde Ihnen nachher ein paar Zahlen zeigen. Die werden selbst überproportional Opfer, sind besonders betroffen und werden dann zu Unrecht in denselben Topf geschmissen. In diesem Buch gibt es 4 große Kapitel. Das erste nennt sich Zahlen und Fakten. Ich möchte Ihnen sagen, warum ich das da reinbringe oder warum ich das geschrieben habe. Weil wir, wenn wir politisch etwas ändern wollen, dann müssen wir uns erst Klarheit verschaffen über die Fakten. Und es gibt eine große Diskussion, die heißt, wir haben gar kein Problem. Und wenn weite Teile der Bevölkerung oder bestimmte politische Parteien sagen, wir haben gar kein Problem, dann schwächt das natürlich das, was ich will, die Wende. Weil dann sagt man, du brauchst ja gar nicht, wir haben ja gar kein Problem. Dafür braucht sie Fakten. Jetzt ist es mit den Fakten so, ich werde Ihnen zeigen, vor allem Zahlen zur überproportionalen Kriminalität. Warum mache ich das? Weil ich damit seit 33 Jahren zu tun habe und weil ich die Menschen kenne und weil ich 5000 Fälle gesehen habe und weil das für mich nicht Theorie ist, sondern weil ich die Menschen vor der Nase habe. Und nicht, weil ich die böse finde oder irgendwas, und mein Job ist seit 33 Jahren, die irgendwie wieder in die Gesellschaft zu kriegen. Und da, wo das klappt, ist das eine Win-Win-Situation, habe ich nicht mal was dagegen. So. Also, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, Kriminalität ist ein guter Indikator für Migrationsprobleme. Da müssen wir nicht drüber reden, wenn wir Gruppen haben, die überproportional in der Kriminalität in Erscheinung treten mit Vergewaltigung, mit Tötungsdelikten, da müssen wir nicht drüber reden und sagen, ist das einfach eine andere Lebensgestaltung. Ich glaube, da haben wir einen harten Fakt und sagen, ist ein guter Indikator für Migrationsprobleme. Und darum geht es mir. Das ist ein weiterer wichtiger Grund, warum ich die überproportionale Kriminalität nehme, weil wir da nicht mehr drüber diskutieren können, ja, kann man es so oder so sehen, ist es kulturell bedingt. Wenn wir über Gewalt und Sexualkriminalität reden, dann ist es mal, da bin ich nicht in Diskussion, ja, kann man es auch anders sehen. Das kann man nicht anders sehen. Das ist der Grund, warum ich das nehme. Das ist das erste Kapitel. Dann ist das zweite, heißt Desinformation. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich glaube, ich bin das Gegenteil von dem. Aber an die Fakten zu kommen, da rennt man keine offenen Türen ein, überhaupt nicht. Vielleicht haben das einige von Ihnen gesehen, ist ja nicht mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, es gibt mehrere Bücher, das war in Deutschland fast nicht publizierbar, das Buch. Und das ist erstaunlich, weil man könnte sagen, ist für einen Verlag vielleicht noch interessant, sowas zu publizieren. Es gab viel Interesse auf der Leipziger Buchmesse, die Vertreter haben gesagt, da gab es 10, 12 Verlage, die sich interessierten. Es hat keiner publiziert, haben alle gesagt, aber wir machen es nicht. Ich mache es kurz, vielleicht haben das einige von Ihnen gelesen, es hat dann einen Verlag gegeben, den habe ich über Kontakte, haben die das dann gemacht, aber nur so halb überzeugt und die haben dann, wo sie mein Skript bekommen haben, die wollten es sowieso schon nicht machen. Ich hätte eigentlich nach dem ersten Telefonat hätte ich sagen können, vergessen wir es, das wird nichts draus. So, und dann haben sie das Manuskript gehabt, dann haben sie gesagt, stilistisch schlecht, inhaltlich falsch, verstößt gegen die ethischen Richtlinien. Also sozusagen, ist das schlechter, kann ein Buch gar nicht mehr sein. So. Aber es ist klar, was dahinter steht, weil dann kriege ich einen Vorschlag, das umzuschreiben, dann weigere ich mich, dann kommen sie aus dem Vertrag raus. Da habe ich die Verlegerin angerufen, habe gesagt, wir können uns das Theater sparen. Und da hat man den Erleichterungsseufzer fast durchs Telefon gehört. So. Und diese Geschichte, wie dieses Buch zustande gekommen ist, ist symptomatisch für das ganze Thema. Es ist dann eigentlich, es ist eine kleine Verlegerin, die ich über eine Journalistin, weil das deren Freundin ist, und die hat dann gesagt, ich muss mir das einen Tag überlegen und eine Nacht drüber schlafen, und hat dann das gemacht, und dann haben wir das, ich finde, auch in einer sehr guten Qualität hingekriegt und so weiter. Aber ich will nur sagen, die Schwierigkeiten, die ich hatte mit dem Buch, sind symptomatisch für das Thema und vor allem in Deutschland. Und jetzt bin ich ja nicht, vielleicht haben dann einige einen anderen Eindruck, wenn sie jetzt, wenn ich den Vortrag fertig habe, aber ich bin jetzt, ich würde nicht sagen, ich bin jetzt irgendwie ein extremistischer Hassprediger oder so, sondern ich versuche ein Thema zu bringen. Dann könnte ich Ihnen erzählen, was jetzt in dem Jahr passiert ist, seit ich das Buch publiziert habe. Und das ist auch eine abendfüllende Geschichte. Ich wusste ja, was auf mich zukommt, das wusste ich. Ich habe ja alle Gegenargumente auch schon verwendet im Buch, die kommen werden, die auch natürlich kamen. So. Aber ich habe natürlich die ganze Palette von Vorträgen gecancelt, von Kollegen, die sagen, geht um ein ganz anderes Thema. Ich habe in Wien, war ich auf einer Veranstaltung, geht es um ganz andere Falschbeschuldigungen, also hat jetzt mit dem gar nichts zu tun. Und ein Kollege dann einen vierseitigen Brief schreibt und dann dem Veranstalter dann, er hätte sehr mit sich gerungen und aus moralischen Gründen, er könnte mit mir nicht in einem Raum sitzen. So. Bis hin zu Situationen natürlich, sag öffentlich-rechtliche, wo dann die Redaktion sagen, wo es vielleicht Anfragen gibt, können Sie da was sagen? Ja. Redaktion hat gesagt, nein, den nehmen wir nicht. Also ich könnte Ihnen das jetzt abendfüllend, wie gesagt. Das ist, es ist kein Zufall, dass ich jetzt einmal, vor allem die Zeitungen haben darüber berichtet, da gibt es einige in der Schweiz sowieso, Sternstunde und so weiter. Aber in Deutschland komme ich vorwiegend über die Podcasts. Aber nicht, weil ich sage, ich bin so ein Podcast-Fan. Ich finde Podcasts gut. Und ich sage immer, die alternative Medienszene, die sich da entwickelt hat, die ist für mich so ein bisschen wilder Westen. Da gibt es Licht und Schatten. Und da gibt es auch Komisches. Aber es ist so wilder Westen. Aber es ist auch eine Kritik natürlich gegenüber dem Öffentlich-Rechtlichen. Und es sind nicht nur die Jungen, die jetzt YouTube gucken. Das unterschätzt das Phänomen. So, aber es hat auch damit zu tun, dass bis jetzt, vielleicht ändert sich das, also der, ich sag, klassische Öffentlich-Rechtliche ist null in Deutschland bis jetzt. Vielleicht ändert sich das. Ich will es jetzt nicht präjudizieren und sagen, wenn ich es schon gesagt habe, dann jetzt erst recht nicht. Aber also. Desinformation heißt das Kapitel deswegen, weil es gibt rund um das Thema eine, ich kann es nicht anders sagen, Desinformation. Es wird getrickst, es wird gebogen, es wird mit statistischen Tricks gearbeitet. Ich mache in dem Kapitel ein bisschen das, wen das interessiert. Ich sage immer, wie der Zauberer, der die Tricks der anderen verrät. Weil in dem Bereich wird getrickst, ich sage manchmal, bis der Arzt kommt. Es ist einfach, es wird verbogen, verdreht, es werden statistische Tricks angewendet. So, das mache ich in dem Kapitel. Dann sage ich was zu Abschiebung und Asylrecht, weil es zwei wichtige Themen sind in dem Ganzen. Ich schlage 17 Maßnahmen vor, da will ich nur sagen, warum 17 Maßnahmen? Weil keine Maßnahme alleine ausreicht, um dem Problem gerecht zu werden, weil es viel zu groß ist. Also wer erzählt und sagt, jetzt machen wir Grenzkontrollen, man kann sagen, Grenzkontrollen, ich habe das heute auch gesagt, es gibt Maßnahmen auch, was europäisch passiert mit den Änderungen im Asylrecht, das ist gut, es geht in die richtige Richtung, aber es ist viel zu wenig. Es ging über dem Problem, zu spät, zu wenig. Und ich unterstelle den Menschen nicht mal, dass sie da nicht gute Absichten mit haben, aber es wird der Dimension des Problems nicht im Ansatz gerecht. Im Ansatz, also wird dem nicht gerecht, ich sage es so. So, also. Ich fange mal da an mit der Desinformation. Ich habe Ihnen hier ein paar Aussagen von Kriminologen mitgebracht. Es ist auch immer das Missverständnis, man denkt immer, Kriminologen kennen sich mit Kriminalität gut aus. Da muss man immer dazu wissen, Kriminologen, und ich kenne Dirk Bayer sehr gut, ist ein sehr freundlicher Mensch, ich habe persönlich überhaupt nichts gegen ihn, habe auch mit ihm schon Diskussionen geführt und kenne ihn wirklich sehr gut, ist ein wirklich netter Mensch, ich meine das nicht zynisch, ist ein wirklich netter Mensch. Aber man muss ja natürlich sagen, die haben noch nie im Leben einen Fall gesehen. Die sitzen auf einem Stuhl, auf einem Schreibtisch und mit einem Computer. Das heißt, die sehen natürlich nur einen sehr beschränkten Ausschnitt. Und ich weiß, wie es bei ihm ist. Er hat, wie viele andere Kriminologen, die haben eine Message. Und die Message ist, wir müssen die Menschen beruhigen, weil sie sonst fremdenfeindlich und rassistisch werden. Das ist die pädagogische Absicht dahinter. Und da gibt es solche Aussagen. Können Sie in Medien verfolgen? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das hat er gesagt. Das eine ist, Sie sehen natürlich, jeder, der die Augen aufmacht, wir haben eine grassierende Messerkriminalität. Das hatten wir vor 15 Jahren nicht so. Das ist explodiert. im öffentlichen Raum, an Bahnhöfen überhaupt. Das weiß jeder und wer in Berlin lebt sowieso. Da ist er gefragt worden dazu, dann sagt er, es sind halt Männer. Und da sieht man auch, wie, man kann sagen, perfid die Argumentation ist. Es stimmt, Männer sind in der Gewaltkriminalität viel stärker präsent als Frauen. Das stimmt. Jetzt kommt das Aber. Aber unter diesen Männern gibt es enorme Unterschiede. Und das wird unterschlagen, wenn man es so sagt. Wenn man sagt, es ist das männliche Geschlecht. Er hat spekuliert, die zunehmend Messerdelikte gäbe es vielleicht, weil die Inflation gestiegen sei. Oder im Zweifelsfall ist ja immer, wenn einem nichts Dümmeres einfällt, ist es Corona. Im Corona ist das Empathietraining in den Schulen ausgefallen. Vielleicht hätte das einen Einfluss. Also es ist am Schluss nichts so dumm, was man da nicht ins Feld führen kann. Und der Lösungsvorschlag war ja, dass man ein gratis Netflix-Abo anbietet den Messerträgern und sie tauschen dann vielleicht das Messer ein. So, ja. Professor Heinde Haas hat ein Buch geschrieben, wenn man gesagt, das ist in Deutschland abgefeiert worden. Alle, Süddeutsche, alle, das hat die besten Rezensionen. Ich habe Heinde Haas ein eigenes Kapitel in meinem Buch gewidmet. Ich habe dann auch so gesagt, mal schauen, ob das auch so euphorisch aufgenommen wird, mein Buch, wie das von Heinde Haas. Hier mal ein paar Aussagen von Heinde Haas. Zuwanderer verüben grundsätzlich weniger Straftaten als Inländer. Besonders gesetzestreu sind illegale Zuwanderer. Und dann sieht man in der zweiten Generation sieht man einen gewissen Anstieg in der Kriminalität. Und die Erklärung, er sagt es nicht so, aber durch die Blume schon, ist, weil sich dann die Migranten an die verlotterten Sitten der Inländer anpassen. So. Um es jetzt ernsthaft zu sagen, man fragt sich natürlich, wenn man das liest, wie kommt der Mann da drauf? So. Und ich kann Ihnen sagen, die Aussagen stimmen sogar, aber Sie müssen wissen, woher die kommen. Da kann man zum Beispiel untersuchen, illegale Einwanderer in den USA, die über die Grenze kommen und Minijobs machen und Angst haben, abgeschoben zu werden. Wenn Sie die untersuchen, dann haben Sie solche Phänomene, weil die natürlich besonders Angst haben, dass sie das Land verlassen müssen. Das sind aber nicht unsere Einwanderer. Wirklich nicht. Und das ist auch so, also in dem Buch gibt es viele Dinge, wo Sie merken, das ist getrickst natürlich, wenn das als Statement so gesagt wird. Und man bezieht es natürlich in einem Buch über Migration in Europa auf unsere Einwanderer. Und dann ist es falsch, ist Desinformation. Ist Desinformation. Es gibt, und das werden Sie, wenn Sie das Thema im Fernsehen sehen oder ein bisschen verfolgen, und gerade in Deutschland, es gibt ein, ich nenne das immer ein Argumentarium, ein Standardargumentarium. Und das heißt, die hohen Kriminalitätsraten, die haben nichts mit Migration zu tun, sondern es ist, weil es mehr junge Männer sind, weil sie sozial schlechter gestellt sind, weil sie zu Unrecht angezeigt werden häufiger. Christian Pfeiffer, Kriminologe, ehemaliger, mal zeitweise Justizminister in Niedersachsen, übrigens der Lehrer von Dirk Pfeiffer, Dirk Bayer, den Sie eben gesehen haben, er hat bei ihm gelernt, der konnte Jahre durch Talkshows und Interviews reisen, immer mit Mohammed wird halt häufiger angezeigt als Moritz. So. Ich habe immer gesagt, ich finde es erstaunlich, dass in all den Jahren, ich glaube, er hat das 20 Jahre gemacht, ist kein einziger Journalist auf eine einfache Nachfrage gekommen. Weil wenn das stimmen würde, dass diese hohen Quoten zustande kommen, weil die Menschen mit Migrationshintergrund zu häufig angezeigt werden, dann müsste man ja sagen, da muss es bei Tötungsdelikten ja anders sein, da braucht es ja keine Anzeige. Weiß ja jeder, der schon mal einen Tatort gesehen hat, da wartet man nicht, wenn eine Leiche im Wald liegt, bis eine Anzeige reinkommt, sondern da fährt die Spurensicherung raus. Warum kommt in den ganzen Jahren nicht ein Journalist auf die Nachfrage und sagt, ist es denn bei Tötungsdelikten anders? Nein, sie kommen damit durch. Mohammed wird häufiger angezeigt als Moritz. Jetzt ist das dazu noch ein zynisches Argument, weil fragen Sie mal hier in Berlin, in den Brennpunktgebieten, die Polizisten, die vor Ort arbeiten, fragen Sie mal, ob die das Problem haben, dass Migranten zu häufig angezeigt werden. Die haben, kann ich Ihnen sagen, weil ich bin mit vielen von denen in Kontakt, die haben das gegenteilige Problem. Die sagen, die Menschen trauen sich gar nicht anzuzeigen, die trauen sich gar nicht eine Aussage zu machen. Und da wird das Argument zynisch. Ich will das vorwegnehmen und sagen, alle diese Argumente, und wie gesagt, ich bin Wissenschaftler, ich habe nicht ein Interesse, dass ein bestimmtes Argument stimmt oder nicht. Ich untersuche das einfach. Ich kann Ihnen hier schon sagen, die stimmen nicht. Sie stimmen einfach nicht. Weil, wenn es Sie interessiert, ob der Grund für die hohen Kriminalitätsraten darin liegt, dass es junge Männer sind, dass es viel mehr junge Männer sind, dass es Alter ist, und es stimmt, junge Männer sind statistisch krimineller als ältere Männer. Aber wenn das der Grund ist, was müssen Sie tun? Sie müssen junge Männer einer Nationalität vergleichen mit den gleichen jungen Männern einer anderen Nationalität. Äpfel mit Äpfeln. Und wenn Sie das machen, dann sehen Sie, der Unterschied mit Migrationshintergrund bleibt erhalten. Genauso können Sie es machen mit sozialen Ursachen. Der Indikator in den Untersuchungen ist immer eine niedrige oder eine hohe Sozialhilfequote. Und dann müssen Sie Menschen mit dem gleichen Sozialstatus vergleichen, einer Nationalität mit einer anderen Nationalität, Äpfel mit Äpfeln, Birnen mit Birnen. Und wenn Sie das machen, dann sehen Sie, dass der Migrationsunterschied eklatant erhalten bleibt. Das hat alle diese Gründe, kann man widerlegen. Wen das interessiert, bin da in diesem Kapitel Desinformation auf all das eingegangen, weil ich ja wusste, dass es kommt. Ist ja auch gekommen. Ich habe das publiziert, dann kam sofort, das hat gar nichts mit Migration zu tun, es sind, weil es junge Männer sind, es ist, weil es soziale Ursachen sind. So. Ist alles, ich wusste es ja, Zustellung genommen. Ich will Ihnen aber noch etwas anderes zeigen, bevor ich jetzt auf den Punkt nochmal zu sprechen komme. Und das ist etwas Merkwürdiges in der Diskussion. Jetzt werden Sie sagen, das ist ja eine tolle Grafik, so ist die Kriminalität nach unten gegangen. Nein, ist nicht die Kriminalität, sind die Straßenverkehrstoten seit 1970 ungefähr. Und das Interessante daran ist, Sie müssen mal beachten, wie ist die Diskussion über Kriminalität? Achten Sie mal drauf, da werden im März, meistens März, April, werden die polizeilichen Kriminalstatistiken vorgestellt. Das ist dann ungefähr 1-2 Tage in den Medien. Ist ein Ritual jedes Jahr. Dann sagen auch alle Parteien den Spruch dazu, den sie dazu sagen wollen. Und der Punkt ist immer, achten Sie mal drauf, es wird immer gesagt, es ist 3% mehr oder 3% weniger als letztes Jahr. Oder es ist 4% mehr oder 4% weniger. Wenn wir die gleiche Haltung bei den Straßenverkehrstoten hätten, dann hätten wir heute noch, vielleicht würden wir uns noch in dem Bereich von 1975 bewegen. Weil das Mindset ist natürlich ein komplett anderes. Hier ist das Mindset, man wird Straßenverkehrstote nicht auf Null bringen, das ist klar. Aber das Mindset ist, wir versuchen jeden zu verhindern, den wir verhindern können. Und das als Denke dahinter führt mit polizeilichen Maßnahmen, von denen man streiten kann, sind manche übertrieben und mit technischen Dingen im Auto und so. Aber es ist ein Mindset, dass man sagt, wir wollen so wenig Straßenverkehrstote haben, wie es geht. Wissend, dass die nicht auf Null gehen. Und achten Sie mal drauf, in der Kriminalität haben wir ein komplett anderes Mindset. Warum sagen wir nicht auch, wir wollen auch so eine Kurve haben in der Kriminalität? Warum ist das nicht als Ansatz da? Das ist schon von Anfang an das falsche Mindset, dass wir sagen, wir sind ganz erleichtert, wenn es 4% weniger sind als letztes Jahr. Da legen wir uns schon zufrieden zurück. Das ist falsch. Ich sage jetzt noch was zu den Gründen. Und das ist das Zweite, was Sie in den Diskussionen, in der politischen Diskussion sehen, was Sie gerade in Deutschland stark sehen. Wenn die Diskussion kommt zu überproportionaler Ausländerkriminalität, dann kommt sofort jemand und sagt, bekannt, hat soziale Ursachen. Sind halt junge Männer. Und auch das auf einer Metaebene jetzt betrachtet, ist eine Merkwürdigkeit in der Diskussion. Das ist so, wie wenn Sie in einem Quartier wohnen, in einem Viertel, und da gibt es eine gewalttätige Gang, die die Straßen unsicher macht. Und jetzt werden Bürgerinnen und Bürger werden zusammengeschlagen. Und jetzt kommt jemand zu Ihnen und sagt, wir haben das untersucht. Das geht gar nicht gegen euch, die haben nichts. Die haben halt einen Hass auf die Stadt. So. Und dann sagen sie, ach so, ja dann. Das heißt, auch diese ganze Diskussion mit den Gründen, es macht ja an dem Problem ändert ja erstmal gar nichts. Aber in der Diskussion ist es so, sobald so ein Grund genannt wird, junge Männer, so, ist die Diskussion vorbei. Als würde es irgendwas besser machen. Macht es aber nicht. So, jetzt komme ich mal zu den Zahlen. Wenn es Sie interessiert, gibt es einen Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität, dann müssen Sie die Linse scharf stellen. Und dann dürfen Sie Folgendes nicht machen. Sie dürfen nicht sagen, wir vergleichen Deutsche und Ausländer. Weil wenn Sie dann Ausländer vergleichen, dann sind alle Nationalitäten in einem Topf drin. Und das glättet das Ganze. Sie dürfen auch Folgendes nicht machen. Sie dürfen nicht sagen, wir nehmen jede Kriminalität. Fahrraddiebstähle, Ladendiebstähle. Nein, wir machen es deliktspezifisch, nationalitätenspezifisch. Heißt, wir fragen, wenn wir das Bild scharf haben wollen, wenn es wirklich interessiert, scharf stellen heißt, wir fragen, wie ist die Kriminalitätsquote von Algeriern, nationalitätenspezifisch, für gefährliche Körperverletzung, deliktspezifisch. Und dann sagen wir, wie ist sie für Deutsche? Und dann vergleichen wir die Quoten. Dann stellen Sie die Linse scharf. Und dann sehen Sie die Unterschiede sehr deutlich. Und ich nehme Gewalt- und Sexualkriminalität, ich nehme nicht Fahrraddiebstähle, ich nehme nicht Ladendiebstähle. Weil im Übrigen die letzte Verteidigungslinie, die Boris Palmer dann im Wahlkampf verwendet hat, wird er nicht selber verwendet haben, wird ihm seine Entourage ausgerechnet haben und wird gesagt, das ist ein gutes Argument, ist, Deutschland ist sicherer geworden. Und auch das, wenn Sie genau nachgucken, ich habe es in der zweiten Auflage dann aufgegriffen, weil es das neue Argument war, Deutschland ist doch sicherer geworden insgesamt, ist auch perfid, weil da natürlich zum Beispiel die Ladendiebstähle drin sind und die Fahrraddiebstähle und die Cannabisanzeigen. Es sind, ist in der Tat, die Anzeigen sind insgesamt zurückgegangen. Wenn Sie jetzt die Praxis kennen, ich kann Ihnen sagen, warum Ladendiebstähle zurückgehen. Weil es weniger gibt? Ach, weil die nicht mehr angezeigt werden, weil die Ladenbesitzer und die Großen sagen, hat doch keinen Sinn. Und das dann zu feiern als, ja, Deutschland ist sicherer geworden, hat auch einen zynischen Aspekt. Und man muss die Statistiken schon gut kennen und genau lesen. Und wenn Sie die dann genau angucken, dann sehen Sie, bei Gewalt und Sexualkriminalität sind wir bei Gewalt und Sexualkriminalität beim Ausländeranteil, bei den Zahlen, sind wir bei All-Time-Highs. Also nichts von es ist sicherer geworden. Gut. Also, jetzt Linse scharf gestellt. Das sind die Überrepräsentationen. Was heißen Überrepräsentationen? Da sehen Sie genau, die Frage ist, was ist die Quote für Raub, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, Straftaten gegen das Leben und Sexualdelikte für Afghanen, für in Deutschland lebende Afghanen im Vergleich zu den Inländern. Und dass Sie als Orientierung das haben, plus 100% sind doppelt so viel. Also plus 100% sind doppelt so viel. Und doppelt so viel heißt doppelt so viele Opfer. Und lassen Sie es mal auf sich wirken, wenn man es quick and dirty so sagt, können Sie sagen, es gibt Länder aus dem Balkan und aus Osteuropa, da sehen Sie Überrepräsentation im Bereich von 300, 400, manchmal 500%. Wenn Sie nach Nordafrika gehen und Afrika und bestimmte arabische Staaten, dann explodieren die Zahlen auf 500, 600, 800.000 und mehr Prozent. Und nochmal, 1.000% sind 11-mal mehr Opfer. Das sind die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik. Ich zeige Ihnen die zweite. Da sehen Sie Syrien mit Körperverletzungen plus 379, bei gefährlicher plus fast 700%. Auch, man muss auch sagen, die Türkei ist nicht so hoch, aber ist für eine Gruppe, die jetzt seit 70 Jahren in Deutschland ist, ist es auch nichts, womit man wirklich zufrieden sein kann. Weil, wie gesagt, 100% plus 100% sind doppelt so viel Opfer. Sie sehen das auch bei Marokko, man kann immer sagen, Algerien, Tunesien, Marokko, da explodieren die Zahlen, Afghanistan, Irak, Syrien, so, das sind immer die Bekannten. So. Jetzt habe ich Folgendes gemacht, weil ja immer die Diskussion ist, wie gesagt, ich weiß, ich kenne die Diskussion gut, da sagt man immer, ja, polizeiliche Kriminalstatte, die sind ja nur verdächtigt, so, sind ja nur angezeigt, das habe ich schon gesagt mit der Anzeige, ja, sind nur angezeigt, aber es ist sogar so, dass bei der schweren Gewalt sogar sie eher einen Effekt haben, dass Ausländer da weniger angezeigt werden, weil die Menschen Angst haben. Bestimmte. Also, aber ich habe natürlich Folgendes gemacht. Ich habe dann gesagt, weil ich das ja weiß, dann mache ich die Verurteilungen. Und bei den Verurteilungen, Sie sehen das, sehen Sie, da ist es jetzt wieder mit den Statistiken schwierig. Das in der polizeilichen Kriminalstatistik haben Sie alle Länder. Wenn Sie jetzt in die verurteilten Statistiken gehen, dann gibt es schon wieder so eine Selektion. Da gibt es nur bestimmte Länder, andere sind dann zu großen Gruppen zusammengefasst. Afrika, so. Und das ist das, muss man immer, deswegen, es wird einem nicht leicht gemacht, das alles auszurechnen. Aber es sieht bei den Verurteilungen, sieht es, Sie sehen auch, Marokko, Serbien, Türkei kann man rausziehen, Rumänien, Irak kann man rausziehen, andere Länder kann man gar nicht rausziehen, weil die aus der Statistik man nicht holt. Aber die, die Sie rausziehen können, sehen Sie, Sie haben das gleiche Bild. So, dann habe ich etwas Drittes gemacht. Dann habe ich die Strafgefangenenstatistiken genommen und auch da sehen Sie das gleiche Bild. Und da sehen Sie das, was ich gemacht habe. Ich habe Linse scharf gestellt, deliktspezifisch, nationalitätenspezifisch. Nicht alle Ausländer, nicht Ladendiebstähle und alles in einen Topf, sondern scharf stellen. Weil wir müssen uns bei Gewalt- und Sexualstraftaten, wie gesagt, da glaube ich, müssen wir uns nicht immer drüber unterhalten, liegt das noch drin oder liegt das nicht drin, da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist ein schweres Integrationsversagen. Und wenn Sie das machen, wenn Sie Linse scharf stellen, dann sehen Sie Länder, die extreme Überrepräsentation haben. So, dann mache ich das für nicht nur für die PKS, ich mache es auch für die Verurteilten, ich mache es auch für die Strafgefangenen. Es sind drei Statistiken, Sie sehen in allen drei Statistiken das gleiche Bild. Ich mache es nicht nur in Deutschland, ich mache das gleiche in der Schweiz, ich mache das gleiche in Österreich. Also habe ich 9 Perspektiven auf das gleiche Phänomen. Und es sind 4, 5 Delikte, die ich nehme, sind 40 Blickwinkel. Und das muss man deswegen machen, weil es eben nicht die eine Statistik gibt, wo man einen Knopf drückt und man hat die Zahlen raus. Man muss das wirklich sehr mühsam berechnen. Und man sieht in der einen Statistik das, in der anderen sieht man was anderes. Dann haben Sie mal die Länder und haben die wieder zusammengefasst. Dann sehen Sie die Straftatbestände nicht. Also muss ich, um mit dieser Unsicherheit umzugehen, muss ich sagen, ich gucke es von da an, ich gucke es von da an, ich gucke es von da an. Und dann kriege ich ein ganzes Bild. Und ich habe es angeguckt, wie gesagt, 3 Statistiken in 3 Ländern, also 9 Blickwinkel. Und Sie sehen immer das gleiche Bild. Egal, wie Sie es angucken, Sie sehen immer das gleiche Bild. So, das ist, sind die Statistiken über Länder, Nationalitäten, bestimmter Migrationshintergrund. Das ist schon schwierig. Da gibt es die, die sagen, das ist rassistisch, das darf man gar nicht machen, man darf darüber gar nicht sprechen. Und man ist ein Nazi, wenn man das macht, und man ist ausländerfeindlich. Weil das Narrativ ist ja immer auch der, ich sage Kriminologen und der Medienleute, die das verbiegen, die haben ja immer diese Idee, ist dieses böse Wort, die Menschen würden das missverstehen. Weil sie sagen, das fördert dann Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass und Rechtsradikalismus. Ich sage, ist es falsch? Weil wenn man das zudeckt, dann wird es undifferenziert gefördert, wenn überhaupt, weil sich dann die Menschen nicht ernst genommen werden und vielleicht sogar radikalisieren. Das ist falsch, die Überlegung ist falsch. Und sie ist natürlich zutiefst demokratiefeindlich, weil wenn wir nicht mehr daran glauben, dass die meisten Menschen, nicht alle, aber die meisten Menschen mit Fakten umgehen können, dann verspielen wir doch unser wichtigstes Kapital, was wir in Demokratien haben. Was unterscheidet uns dann von diktatorischen Regimen, die sagen, wir haben eine Zensurbehörde, die das macht. Wir haben keine Zensurbehörde, wir haben eine Selbstverpflichtung. Eine Selbstverpflichtung. Und das ist so falsch, wie es nur falsch sein kann. Wir müssen doch daran glauben als Gesellschaften, dass wir aufgrund von Fakten und von offener Diskussion bessere Lösungen finden, als die Gesellschaften, die das unterdrücken müssen. Und deswegen ist es so falsch, wie es nur falsch sein kann. Also, natürlich kenne ich das und wird mir das auch entgegengeschleudert. Es ist irgendwie es ist irgendwie rechtsradikal und ausländerfeindlich und so. Wie gesagt, es ist falsch. Es ist falsch. Und es ist auch demokratietechnisch total schädlich. Und es ist, wie gesagt, ich habe es gesagt, auch für die vielen integrierten Ausländer schon mal doppelt falsch, weil die ja besonders unter den Problemen leiden. Also das ist schon ein schwieriges Thema. Das, wenn Sie jetzt sagen, was ist denn mit den Eingebürgerten? Ist nicht interessant, die Frage zu stellen, lösen sich denn die Probleme dann mit dem Pass auf und verschwinden die? Darf man die Frage stellen? Da sind sie endgültig auf verbrannter Erde. Das ist, und was mir da schon entgegengeschleudert worden ist, alles. Und natürlich ist man da irgendwie ein Rassist und Fremdenfeind und das ist natürlich rassistisch überhaupt die Frage, weil die haben ja alle einen Pass. Und da sage ich dazu, aber wenn es denn kein Problem wäre, da müssen doch alle ein Interesse daran haben, dass man zeigt, es ist gar kein Problem mit dem Pass. Es hat sich in Luft aufgelöst. Müssen doch alle ein Interesse daran haben, die Zahlen darzustellen. Das, wie gesagt, ist so verbrannte Erde. Es gibt im deutschsprachigen Raum, to my best knowledge, nicht eine Zahl dazu. Und die, die es mal versucht haben und die es mal gefordert haben, die werden sofort in so eine Ecke gestellt. darf man nicht fragen, darf man gar nicht dran denken, dass man die Frage stellen darf. Ich glaube, wie gesagt, to my best knowledge, das sind die einzigen im deutschsprachigen Raum verfügbaren Zahlen. Die habe ich bekommen, weil die Kollegen in der größten Schweizer Strafanstalt, weil ich die gut kenne, und ich habe die gefragt, könnt ihr mir mal die Zahlen geben? Und die haben das netterweise gemacht. Es gibt im deutschsprachigen Raum meines Wissens keine anderen Zahlen dazu. Und da sehen Sie, das ist die größte Schweizer Strafanstalt. Da sitzt sozusagen die Schwerkriminalität der Schweiz. Und es sind 70% Ausländer, es sind 30% Schweizer. Aber das Interessante an dieser Untersuchung ist, wenn Sie die 30% Schweizer anschauen, dann sind ungefähr die Hälfte davon haben einen Migrationshintergrund. Und das ist eine drastische Überrepräsentation, drastisch. Und das bedeutet, die größte Schweizer Strafanstalt, die repräsentativ die Schwerkriminalität abbildet, würde, wenn es nicht Personen mit Migrationshintergrund hätte, Täter, mit 15% der Plätze auskommen. Es ist eine eindrucksvolle Zahl, finde ich. Es ist so, wir haben eine zweite Information zu diesem Bereich. Man kann ja vermuten, dass diese Probleme, die wir da in dieser überproportionalen Kriminalität sehen, dass die sich nicht durch einen Pass auflösen. Dass die sich auch nicht in der zweiten, dritten Generation auflösen. Man kann das schon vermuten. Und ich weiß es auch aus meiner Praxis, aus den 33 Jahren und den vielen Menschen, die ich gesehen habe, weiß ich, dass es so ist. Es gibt eine andere Zahl dazu, und die kommt aus Schweden. Und in Schweden hat man jahrelang die gleiche Diskussion gehabt, hat man gesagt, man darf das gar nicht fragen, schwedischer Pass ist schwedischer Pass, man darf das gar nicht untersuchen. Dann ist die Gewalt in Schweden so explodiert, Sie wissen das, zweite Terrorwarnstufe, die haben eine Bandenkriminalität, dass es sich gewaschen hat und stehen vor größten Problemen. Dann hat man angefangen, die Zahlen zu untersuchen. Und was hat man gesehen? In der zweiten, dritten, vierten Generation dieselben Länder mit vierfach erhöhten Tötungsraten zum Beispiel. Und mein Punkt ist nicht der, dass ich sage, ja, habe ich es doch gewusst. Ich sage, haben wir ein Problem oder haben wir kein Problem? Wenn wir kein Problem haben, bin ich der glücklichste Mensch. Habe ich gar kein Problem mit. Aber ich sage doch, wenn wir ein Problem haben, dann müssen wir doch drüber reden, dann müssen wir doch das abbilden können, auch um zu fragen, was können wir ändern. Wir können doch nicht sagen, darf man die Frage gar nicht stellen. Wie gesagt. Dann. Haben Sie jetzt die Länder gesehen, die stark überrepräsentiert in der Kriminalität sind? Und ich habe dann noch berechnet, habe gesagt, jetzt können wir sagen, wir haben problematische, wir haben unproblematische Länder, was die Kriminalität angeht. Ich verrate Ihnen als Spoiler, die Länder, die in der Kriminalität sehr stark überproportional sind, sind auch sehr stark überproportional in den Sozialhilfequoten. Also es ist auch nicht ganz überraschend, dass die Länder, die da sehr problematisch in Erscheinung treten, dass die ansonsten in der Gesellschaft nicht überall durchstarten und sonst super sind. Sondern man sieht das natürlich als einen Indikator, dass die auch andere Probleme machen. So, aus welchen Ländern sind die meisten Einwanderer gekommen? Die kommen aus den problematischen Ländern. Man könnte ja auf diese fast kühne Idee kommen, können sagen, wir haben problematische Länder und unproblematische Länder. Das spielt vielleicht eine Rolle bei den Ländern, die zu uns kommen. Sagen wir, wie in einem Haus, wenn Sie sagen, Sie laden Gäste ein, Sie haben jetzt eine Familie, die demoliert Ihnen immer das Haus und schlägt Ihre Kinder, wenn die reinkommen. Und Sie würden sich überlegen, wenn wir jetzt wieder Gäste einladen, vielleicht laden wir lieber die anderen Nachbarn ein. Würde man so, im gesunden Menschenverstand würde man auf solche Gedanken kommen. Das spielt bei der Migrationspolitik ja gar keine Rolle. Deswegen kommen nicht mal gleich, bevorzugt kommen die mit den hohen Kriminalitätsquoten. Denn, das muss ich Ihnen auch noch sagen, ich stehe hier gar nicht drauf, aber es ist nämlich nicht so, dass jetzt Migration immer mit hohen Kriminalitätsraten einhergeht. Und das ist die zweite Message da drin. Es gibt noch viele Länder, die haben keine erhöhten Kriminalitätsquoten. Das sind fast alle asiatischen Länder. Das sind Länder aus Übersee. Das ist die alte EU 15, die alten EU-Nachbarn. Und die haben keine erhöhten Kriminalitätsraten. Und da könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, sollte das nicht eine Rolle spielen, aus welchen Ländern kommen Menschen zu uns ins Land? Spielt keine Rolle. Ich muss was zu den Gründen sagen. Ich habe zu den Gründen schon gesagt, die Diskussion ist schon schwierig, weil eigentlich die Gründe machen die Fakten nicht besser. Und ich sage, und das ist mein Statement dazu, und das haben Sie vielleicht schon gehört, weil ich das jetzt gefühlt 5000 Mal schon gesagt habe. Wir können uns über Maßnahmen unterhalten, wir können uns über die Methode, wir können uns über alles unterhalten, aber es ist nicht akzeptabel, dass wir Bevölkerungsgruppen im Land haben, die 3x, 5x, 10x, 15x mehr Opfer verursachen, ist schlicht nicht akzeptabel. Und dann können wir es heute oder morgen ändern, aber wir müssen dieses Problem annehmen. Und wir müssen sagen, das ist nicht akzeptabel, weil, auch das sage ich gebetsmühlenartig, es ist natürlich ein Menschenrecht, dass Menschen nicht Opfer einer Gewalt- und Sexualstraftat werden. Also wenn wir von den Menschenrechten und der Humanität reden und von all dem, was wir da Humanes machen, muss man sagen, es ist, wenn ich so sagen darf, verdammt nochmal ein Menschenrecht, dass Menschen nicht Opfer einer Gewalt- und Sexualstraftat werden. Ist im Grundgesetz auch drin, dass ihre physische und Integrität geschützt ist. Und deswegen hat der Staat, Dankeschön. Und deswegen hat der Staat eine Fürsorgepflicht. Und zu der Fürsorgepflicht gehören auch, ich habe es gesagt, die integrierten Ausländer mit dazu. Und deswegen kann man das nicht vertuschen und wegreden und kann sagen, interessiert uns nicht und ist nicht. Nein, wir haben der Staat hat eine Fürsorgepflicht. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe es gesagt, mir schreiben sehr viele Menschen, seit ich dieses Buch geschrieben habe, mir schreiben ganz viele normale Menschen. Und normale Menschen, die im Alltag was erlebt haben. Die im Zug etwas erlebt haben, die am Bahnhof etwas erlebt haben, die im Ausgang etwas erlebt haben, die sagen, meine Tochter geht nicht mehr dahin oder ich muss sie mit dem Auto abholen und ich habe das und das. Ich habe nur so Geschichten. Und diese Menschen, das sind die normalen Menschen, das sind nicht die Schreihälse auf Social Media, das sind auch nicht die Politiker, die verlieren das Vertrauen, die fühlen sich im Stich gelassen. Zum Teil werden sie wütend. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und es sind ja oft dann die, ich sag mal, weniger privilegierten Gruppen, die Probleme voll abkriegen, weil sie noch in dem Problembezirk wohnen. Und die lassen wir im Stich und das ist falsch. Das ist falsch. Ich will was zu den Gründen sagen. Nächstes fast Triggerwarnung, nächstes Thema, kulturelle Prägung. Und da wird einem auch sofort vorgeworfen, das muss ja irgendwas irgendwie rassistisch oder sonst irgendwas sein. Ich sage nicht, es ist die Genetik. Ich sage nicht, das ist die Rasse. Ich sage nicht mal, das lässt sich nicht ändern. Das, was ich sage, es sind kulturelle Prägungen. Und kulturelle Prägungen sind Einstellungen, Haltungen, Überzeugungen. Und es ist auch nicht so, dass nur diese Länder, die ich Ihnen gezeigt habe, kulturelle Prägungen haben. Die haben wir auch. Ich sage immer gerne, wir haben uns Jahrhunderte die Köpfe wegen Religion eingeschlagen. Und haben wir das geändert, weil ein Sozialarbeiter dann mal da mit den Menschen gesprochen hat und gesagt hat, das müsst ihr anders machen. Es sind relativ langwierige Prozesse, die dazu führen, dass sich das ändert. Das kann sich ändern, aber wir sollen doch nicht so naiv sein und annehmen, das sind alles Dinge wie so einen alten Hut, den legt man beim Grenzübertritt irgendwie an der Garderobe ab und weg ist es. Nein, so funktioniert es nicht. Und das ist genau das, was wir in den Zahlen sehen. Und das ist ganz unangenehm, was wir dummerweise auch in der zweiten, dritten, vierten Generation sehen. Warum sehen wir es in der zweiten, dritten, vierten Generation? Da kann man ja sagen, ja, die sind doch gar nicht mehr in dem Land aufgewachsen. Ja, aber sie sind anschlussfähig an die Vorstellungen. Und zum Teil sehe ich, es akzentuiert sich in der zweiten, dritten Generation. Die sind nicht liberal, es akzentuiert sich. Es wird noch radikaler vertreten. Und die haben das Gefühl, wir sind die besseren Kultur. Das sind die Weicheier hier, was wollen wir? Es akzentuiert sich. Das ist eine Untersuchung aus Niedersachsen, da hat man muslimische Schüler gefragt. Da finden 2/3 die Gesetze des Korans wichtiger als die Gesetze in Deutschland. 1/5 findet, es ist legitim, Gewalt gegen den Westen anzuwenden, weil dem Islam so viel Unrecht angetan wurde. Und das ist der Zusammenhang dieser Kriminalitätsquoten. Und woher weiß ich das? Ich weiß das, weil ich seit 33 Jahren diese Menschen jeden Tag vor der Nase sitzen habe. Und weil mein Job immer ist, wenn ich mit Straftätern zu tun habe, ist, da hat jemand einen Mord begangen, eine Vergewaltigung und ich muss erklären, warum hat er das gemacht? Das ist der Unterschied zum Kriminologen, die haben das noch nie einen gesehen. Ich muss erklären, warum hat er es gemacht und ich werde auch jeden, ich bin sozusagen seit 33 Jahren in der Integration von schweren Problematiken. Und auch da, ich habe nicht mal was dagegen, jeden, den wir holen können und integrieren können, ist ein Gewinn, ist eine Win-Win-Situation. Aber ich sage Ihnen, es gibt nicht unerhebliche Gruppen, die wollen und oder können sich nicht integrieren. Und wir müssen auf die eine Antwort finden. Und die Antwort ist nicht, wir müssen noch mehr Integrationsbemühungen machen für diese Gruppe. Für die ist das nicht die Antwort. Da müssen wir Grenzen ziehen. Also, Was sind diese kulturellen Prägungen? Das sind gewaltfördernde Selbstbilder. Das ist einfach, dass zum Männlichkeitsideal Gewalt nochmal in einer anderen Art und Weise zum Selbstbild gehört, als das bei uns der Fall ist. Es gibt auch Deutsche, wenn ich so sagen darf, gibt es auch alles, was fürchterlich ist, gibt es auch in der Version Deutsch. Wirklich. Glauben Sie es mir. Und die sind mir keinen Deutsch sympathischer. Also nicht, dass wir Missverständnisse haben, dass ich sage, das sind jetzt aber die Besten, finde ich. Nein, überhaupt nicht. Der Punkt ist die Überproportionalität. Ich hätte nicht mal ein Problem damit, wenn wir ausländische Straftäter haben, die in der gleichen Frequenz Gewalt ausüben. Der Punkt, das Problem ist die Überproportionalität. Ist das doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, sechsfach? Das ist das Problem. Das ist gesellschaftlich nicht akzeptabel. Das ist das, was ich sage. So, also, das sind Gewaltvorstellungen. Wann wird Gewalt eingesetzt? Das ist natürlich gewaltfördernde Rollenbilder. Es gibt kulturell geprägt, gibt es die Vorstellung, meine Frau gehört mir, mit der mache ich, was ich will. Es gibt auch deutsche Männer, die mit ihren Frauen die häusliche Gewalt machen. Gibt es auch fürchterlichste Sachen. Aber es gibt es natürlich, wenn Sie die Zahlen angucken, ist es überrepräsentiert, weil das eine weit verbreiterte Rollenvorstellung ist. Meine Frau gehört mir, mit der mache ich, was ich will. Und wenn die selbstständiger wird, dann kommt es zur Gewalt. Mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Es gibt generell eine niedrigere Hemmschwelle für den Einsatz von Gewalt. Das sehen Sie auch in der Messerkriminalität. Sie sehen das an den Zahlen. Es ist überrepräsentiert. Dann gibt es die Ablehnung des Rechtsstaats und westlicher Werte. Es gibt Extremismus, es gibt Parallelkulturen. Da muss ich Ihnen in Berlin nicht viel von erzählen, das kennen Sie. Das sind die Gründe und das sind kulturelle Prägungen. Und da sage ich, sind die genetisch? Nein, sie sind nicht genetisch. Sind sie oberflächlich und ich kann die schnell ablegen? Nein, sind sie auch nicht. Kann man es ändern? Ja. Aber ein Punkt, das zu ändern ist, dass wir das natürlich massiv einfordern würden und das nicht laufen lassen. Und ich sage immer, wir müssen fordern die Hardcore-Werte. Ich bin jetzt nicht jemand, der Lebensentwürfe vorschreiben will und nicht mal Kleidung und nicht mal, das ist mir alles egal. Aber Gewalt und Sexualkriminalität, Extremismus, Ablehnung des Rechtsstaates, Parallelkulturen, das ist doch nicht verhandelbar. Und da sind wir viel zu schwach, viel zu schwach. Das ist der Zusammenhang. Kulturspezifische Prägungen führen zu risikorelevanten Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmalen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit und das sehen Sie in den Zahlen. Ist deswegen jeder Syrer ein Krimineller? Nein. Ist das der Grund dafür, dass wir erhöhte überproportionale Raten haben? Ja. So ist es. Kommt zum Schluss. Ich werde, weil das wäre ein eigener Vortrag für sich, ich werde auf die Maßnahmen jetzt nur punktuell eingehen, nur dass Sie ein paar Gedanken haben, wovon rede ich da. Meine erste Message ist, es braucht einen breiten gesellschaftlichen Konsens und es braucht den unbedingten Willen, dass wir sagen, wir müssen diese Migration, die schädlichen Migrationsprobleme müssen wir lösen, weil das unseren Staat, unsere Gesellschaft schwer schädigt, weil die Menschen das Vertrauen verlieren, weil die Gesellschaft sich polarisiert, radikalisiert, desintegriert und. Das ist ein Problem für alle westlichen Demokratien, ein ganz wichtiges. Deswegen braucht es viele Maßnahmen, viele Stellschrauben. Ich zeige Ihnen ein paar, nur ein paar. Und ich stelle die zur Diskussion, da kann man sagen, das eine finde ich gut, das andere nicht. Aber es reicht nicht Symbolpolitik, es reicht nicht. Wir machen Einigungen auf kleinstem gemeinsamen Nenner. Dafür ist das Problem zu groß und zu weit fortgeschritten. Der erste Punkt ist natürlich öffentlicher Zugang zu aussagekräftigen Daten über Ausländerkriminalität. Das ist das, was ich in dem Buch gemacht habe, weil das ein Treiber für die Diskussion ist. Deswegen, finde ich, brauchst du das. Natürlich werde ich beschossen, natürlich kommen die natürlich kam Korrektiv und Faktenchecker und alles. Ich würde sagen, die haben nichts gefunden. So. Und deswegen ist seit einigen Monaten wird sehr stark verstärkt auf meine Person gezielt und werde ich, so sehe ich das, auch diskreditiert. So. Ich werde diese Zahlen, das ist ein Projekt jetzt mit einer Webpage, ich hoffe, dass ich das im Juli, August irgendwann aufsetzen kann, dass das, was ich jetzt im Buch gemacht habe, dass ich das weiter fortführe, zumindest exemplarisch, nicht in der Fülle, wie es im Buch drin ist, aber dass ich ein paar Kennzahlen weiter publiziere, bis sie alle das auf Knopfdruck verfügbar beim Statistikamt sich abrufen können. Und das sehe ich in der nächsten Zeit noch nicht, dass das der Fall sein wird. Und deswegen werde ich versuchen, über ein Sponsoring-Projekt das zur Verfügung zu stellen, den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik. Es gibt Sachen in der Strafverfolgung, die man machen kann. Da geht es um Vermögenseinziehung, da geht es um technische Sachen. Es gibt ganz viele Sachen, die man machen kann. Ich sage politisch, man muss das Asylrecht abschaffen. Und da ist man ja sofort, wenn man das hört, sagt man, das ist ja total inhuman. Bin ich gegen humanitäres Engagement? Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht gegen ein humanitäres Engagement. Aber was wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben, ist, dass das Asylrecht, dass das über europäische Gerichte ausgedehnt und ausgedehnt und ausgedehnt und ausgedehnt wird. Und das kann man auch verstehen, die wollen gute Menschen sein. Aber die Idee dahinter ist eine absurde Idee. Es gibt noch ungefähr 9% echte Demokratien, sagt man so nach dem Index. Und ich sag mal, 90% der Menschen leben in anderen Verhältnissen als wir. Und wenn wir unsere Maßstäbe nehmen und sagen, die Lösung ist, dass die zu uns kommen, ist ja völlig absurd. Wir haben über die Regeln, die wir mit dem Asylrecht haben, haben wir mittlerweile Eintrittskarten ausgestellt für, je nachdem wie man es rechnet, für hunderte von Millionen Menschen auf dieser Welt. Das ist ein absurder Gedanke. In jedem Einzelfall verstehe ich den sogar. Aber es ist ein absurder Gedanke, wenn wir ein Recht daraus machen. Und wie das Juristen so machen, sie haben ein Recht daraus gemacht. Und ein Recht heißt, es ist ein Recht. Und ein Recht heißt dann, es spielt gar keine Rolle, ob Deutschland die aufnehmen kann oder nicht, es ist ja ein Recht. Es spielt am Schluss auch gar keine Rolle, ist die Person gefährlich oder ist es ja ein Recht. Und das ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Deswegen bin ich für Kontingente, deswegen bin ich dafür Migration und ich bin dafür, dass wir uns auch humanitär engagieren. Ich bin nicht dagegen, aber es muss so sein, dass wir das demokratisch entscheiden können. Was verträgt es, was wollen wir? Und wir müssen die Schäden auch bekämpfen. Ein Recht ist ein Eintrittstor dafür, dass wir, Sie kennen das alle, Menschen zum Beispiel, die man abschieben sollte, die dann trotzdem 10, 15 Jahre im Land bleiben, weil es Rechte gibt, weil es Verfahrensrecht, das ist falsch. Asylrecht würde ich durch ein Kontingentsystem ersetzen, demokratisch legitimiert. Das, was jetzt auch beschlossen wird, also was man jetzt anfängt zu denken, das musste man konsequent machen. Asylverfahren an der Grenze und in Drittstaaten, natürlich. Das ist ein Systemfehler. Wenn Sie eine Hochzeitsparty machen, dann werden Sie doch gar nicht auf die Idee kommen und sagen, erstmal kommen alle rein von der Straße und dann prüfen wir nachher mal, wer hat eine Einladung, wer nicht. Kein Mensch würde auf diese Idee kommen, aber genauso machen wir es. Und wundern uns dann, dass viele nicht mehr gehen wollen, auch wenn sie gar kein Asylrecht haben, gar keine Einladung haben. Das ist ein Systemfehler. Es gibt viele. Wie gesagt, ich habe hier, es ist auch nicht nur das Asylrecht, es kommen auch über die Personenfreizügigkeit der EU, kommen problematische Gruppen und Parallelkulturen. Das ist viel größer das Problem, als dass wir sagen können, wir machen ein bisschen Bekämpfung von illegaler Migration. Das reicht nicht. Strafverfolgung natürlich stärken und so weiter. Ich sage Ihnen so ein anderes Reizthema noch, wie gesagt, es hat nicht nur Reizthemen da drin, es hat auch das Thema drin, was machen wir mit Ländern, die ihre Leute nicht zurücknehmen? Ich schlage auch da Maßnahmen vor, was kann man machen? Eine Maßnahme ist zum Beispiel, dass wir die Länder, die ihre eigenen Leute nicht zurücknehmen, warum sanktionieren wir die nicht? Warum sagen wir nicht, das ist ein feindlicher Akt? Warum behandeln wir die genau gleich wie die Länder, die mit uns kooperieren? Das ist doch nicht vernünftig. Dann kann man sich fragen, wenn die schon warten, die Menschen, warten die in unseren Ländern oder machen wir eine Kooperation mit Nachbarländern und die warten dann da, damit wir den Anreiz weg haben. Man kann sich ganz viel überlegen und vieles kann man morgen politisch umsetzen. So, ich nehme das Reizthema extra raus, weil da springen ja alle total drauf. Es ist, wie Sie sehen, es ist eine von 17 Vorschlägen, aber ich sage es bewusst, weil das wahrscheinlich das größte Reizthema ist. Ich bin für Ausbürgerung. Weil ich meine, dass Ausbürgerungen in der Masse ein großer Lösungsansatz ist, nein, natürlich nicht. Es geht um die Signalwirkung bei wenigen. Weil eine Einbürgerung ist ein Geben und Nehmen. Ein Land entscheidet sich für eine Person und die Person entscheidet sich für das Land und in der Regel dafür, ich will irgendwas Positives in dem Land beitragen. Das, glaube ich, darf man erwarten. Wenn jetzt eine Person schwer dagegen verstößt, dann hat diese Person diese Pflicht nicht erfüllt und dann finde ich, sollte man den Pass wegnehmen. Ich finde, man sollte ihn deswegen auch wegnehmen, um zu zeigen, es ist ein Geben und Nehmen. Da kommt auch der Vorwurf, das ist rassistisch. Wer einen Pass hat, das darf man gar nicht denken. Und ich rede jetzt von mir selber, ich bin so ein überzeugter Doppelbürger. Ich bin ja Deutsch-Schweizer. Ich habe die Hälfte meines Lebens in Deutschland verbracht, die andere Hälfte in der Schweiz. Und ich bin in der Schweiz eingebürgert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt Schweizer umgebracht oder vergewaltigt und dann hätte man mir gesagt, jetzt nehme ich den Pass wieder weg. Ich würde doch im Traum nicht drauf kommen, mich zu beschweren und sagen, das ist doch ganz ungerecht. Das ist doch völlig lebensfremd. Weil das darf man doch als minimale Integrationsleistung verlangen, dass die Menschen nicht die anderen Menschen umbringen und vergewaltigen. Ich glaube, das darf man verlangen, oder? Das darf man verlangen. Das ist der Grund für die Ausbürgerung. Und Ausbürgerung als Signal, dass wir nicht sagen, egal was du machst, egal was jemand, der bleibt im Land. So, jetzt komme ich wieder auf die Fälle, und die werden Sie auch im Buch lesen. Da gibt es Menschen, die sind 19 Jahre, die haben 40 Straftaten. Und wir sollen jetzt die nächsten 50 Jahre, sollen wir sagen, die sammeln noch 200 weitere an. Es geht um das Signal. Es geht um das Signal. Und es geht am Schluss um eine gesellschaftspolitische Balance zwischen Geben und Nehmen, dass wir aus dieser Einseitigkeit rauskommen. So, also das ist nur so ein kurzer Ausblick. Es gibt, wie gesagt, ich habe mir bei all diesen Maßnahmen was gedacht, warum ich die vorschlage. Und so müsste die Diskussion geführt werden und nicht schnell. Wir haben etwas und beruhigen die Menschen und dann vergessen sie das Thema. Dafür ist es zu groß, dafür ist es zu wichtig und dafür setze ich mich ein.